und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Und man mag es kaum glauben. Lars, ich habe schon fast vergessen, wie du aussiehst.
Ich dachte, du kommst jetzt damit, dass der VfB endlich mal wieder ein Spiel gewonnen hat.
Ja?
Darum, ich grüße dich. Seit längerer Zeit sprechen wir beide mal wieder direkt miteinander.
Und seit längerer Zeit hat der VfB auch mal wieder ein Spiel gewonnen.
Wenn da mal nicht ein direkter Zusammenhang besteht.
Ja, jetzt wo du es sagst, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Du sagst, vielleicht sollten wir wirklich jede Woche miteinander sprechen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, aber es wäre...
Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme.
Ach komm, sei nicht immer so gemein zu mir.
Ich glaube nicht, dass ich hier derjenige bin, der gemein ist.
Schön auf jeden Fall mal wieder mit dir zu sprechen, Sarah.
Ja.
Und das auch noch mit einem schönen Anlass heute.
Mit einem schönen Anlass. Der VfB Oldenburg hat sein Auswärtsspiel, Lars.
Ja,
ein Auswärtsdreier.
Ostern und Weihnachten an einem Tag.
Ich kann es kaum glauben. Der VfB Oldenburg hat sein Auswärtsspiel beim Bremer SV mit sage und schreibe 2:1 gewonnen. Ich hätte... würde ich ja gerne nochmal diese schöne Tonaufnahme von vor ein paar Wochen einspielen, wo der gute Lutz Stiel mal gesagt hat, man muss nur so lange weiter verlieren auswärts, bis man irgendwann, dann gewinnt man auch irgendwann. Ja, es ist passiert, Lars. Es ist wirklich passiert. Und du warst vor Ort.
Absolut. Eine große Erleichterung und Erlösung, die man, glaube ich, dabei jedem Oldenburger gespürt hat, sowohl auf dem Platz als auch auf dem wieder mal gut gefühlten, in dem wieder mal gut gefüllten Gästeblock. Ich bin ja großer Fan des Stadions am Panzenberg da in Bremen. Das ist einfach so eine, ja, für mich so eine Kultstätte da in der Regionalliga Nord, wo ich absolut gerne hinfahre. Hat auch echt wieder Spaß gemacht. 1600 Leute haben sie offiziell gezählt, davon ungefähr 350 aus Oldenburg. Ja, hat wirklich Spaß gemacht, war eine sehr, sehr unterhaltsame Partie, werden wir gleich drüber sprechen, mit einfach vielen Torchancen, vielen Situationen, über die man gleich sprechen kann und vor allen Dingen dann jetzt endlich auch mal wieder mit einem guten Ende. Und man hat das wirklich jedem angemerkt, dass das gut tat nach jetzt 4 Niederlagen in Folge vorher. Ne?
Mir ist spontan dieses schöne Wort Brustlöser eingefallen. Also man hatte richtig das Gefühl, das war so ein richtiger Brustlöser für Fans, für
das
Mannschaft.
Das muss ich natürlich jetzt zeigen, aber ja, erstmal
in dem Moment einfach.
Erstmal war das eine große Erleichterung, ja.
Ich greife schon mal vorweg, das hat man auch bei dem Jubel von Leon Deichmann gesehen.
Ich wollte nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, Sarum. Ich wollte erstmal, dass wir hier ein bisschen reinkommen. Aber ja, da werden wir natürlich gleich drüber sprechen, über, wie ich seit heute sage, den neuen Soundkönig von Oldenburg.
Und ich glaube, den Spitzname findet er gut. Das ist ein schöner Spitzname.
Da kann man allerdings auch wirklich, wir sprechen wirklich gleich drüber, da kann man nur drüber schmunzeln, wenn das Ergebnis dann auch Ende so aussieht, wie
allerdings.
Es jetzt ausgesehen ist.
Das stimmt. Großartig reinkommen war in der Partie aber auch nicht, ne? Direkt nach 2 Minuten, Elfmeter VfB Oldenburg. Eiskalt.
Ich musste schmunzeln.
Auch Spitzname, ich habe Mr. Eis oder lieber nicht.
Drelon Demay. Dafür habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht zu viele Elfmeter von ihm gesehen, ob er jedes Mal so ist, aber der war auf jeden Fall...
Ja, für
so
gewöhnlich müsste man, glaube ich, mit dem Spitznamen bei Elfmeterschützen von VfB Oldenburg wahrscheinlich eher sparsam sein, ne?
Du bist ja grundsätzlich beim VfB Oldenburg schon mal jemand, wenn du einen Elfmeter triffst, bist du weit vorne in der Rangliste. Komm, jetzt müssen wir aber, wir sind heute launig drauf, Sarom.
Ja, wir haben uns lange nicht gesehen.
Man merkt, wir haben auch das Gefühl des Sieges im Rücken.
Ja.
Ja, ging natürlich perfekt los für den VfB. Ich musste ein bisschen schmunzeln auf der Tribüne, weil ich ja letzte Woche hier Sebastian Schach zu Gast hatte bei uns im Podcast und mir noch das Zitat im Kopf geblieben war, wir müssen endlich mal in Führung gehen, dann ist es auch mal ein anderes Spiel für uns. Das haben sie in den 4 Spielen vorher nicht geschafft.
Wahre Worte.
Ja, und dann hat's, ja, ich glaube nicht mal 2 Minuten gedauert, bis der Elfmeter gepfiffen war. Waren so ein bisschen eine unübersichtliche Situation im Strafraum. Aurel Lubango spritzt dazwischen und kriegt dann den Kontakt von hinten und fällt. Aus meiner Position jetzt, sag ich mal, von der Mittellinie sah das für mich nach einer korrekten Entscheidung aus.
Da waren schön, dass du das sagst.
Da waren aber auch viele Beine dazwischen. Also ich würde sagen, trotzdem ein gerechter Elfmeter, den dann Drelon Demay erstmals wieder in der Startelf nach seiner längeren Verletzung souverän verwandelt hat. Links oben, jetzt nicht genau im Winkel, aber schon stramm geschossen. Gut verwandelt.
Was ich mich irgendwie immer, also kleiner Zwischenschub, weil das bei mir auch jetzt letztens im privaten Fußballumfeld irgendwie aufgekommen ist. Und die Szene auch links im 16er, Lubongo geht zu Fall, der Schiedsrichter steht ja doch schon ein paar Meter weg.
Nee, der Schiri stand sehr gut.
Ja, aber trotzdem, also grundsätzlich, also der Schiri steht weit weg und wenn jetzt irgendeine andere Situation links ist Und der Linienrichter steht auf der komplett anderen Seite. Und wir haben uns letztens bei uns gefragt, oder besser gesagt ich, warum gibt es eigentlich nicht auf jeder Seite in jedem Feld einen Linienrichter?
Du möchtest 4 Linienrichter haben.
Naja, also wenn man sich die ganze Zeit, ich meine, wir haben mittlerweile ja auch den VAR, den Videoassistent, wenn man sich die ganze Zeit über Gerechtigkeit im Fußball so aufplustert und sagt, wir wollen das Spiel gerechter machen, dann es gab ja auch mal diesen ominösen Torlinienrichter.
Nein, aber es ist eine, möchtest du vielleicht auch noch einen zweiten Schiedsrichter haben, wie im Handball,
ohne Flachs und ohne Spaß, das ist eine ernst gemeinte Frage, warum hat man sich dazu, also du wirst, ich weiß, dass du mir die Frage auch nicht beantworten wirst können, aber warum? Also warum überlässt man teilweise so auch so Entscheidungen einem Linienrichter, der ja im Zweifel von da 50 Meter entfernt irgendwie sagen soll, ja, der ist ihm auf den Fuß getreten, das habe ich aber ganz genau gesehen.
Du hast völlig recht, ich werde und kann dir die Frage inhaltlich nicht beantworten. Das ist nun mal so im Fußball.
Ja, so kann man immer argumentieren.
Ich wollte gerade sagen, Lieblingszitat, das war schon immer so, das haben wir immer so gemacht. Meiner Meinung nach stehen allerdings auch genug Schiedsrichter und Linienrichter auf dem Platz. Dann hast du noch einen 4. Offiziellen, dann ist es bei dir also der 6. Offizielle, der dann am Spielfeld dran stehst und du hast auch noch 3 Videoschiedsrichter im Keller. Ja, wie gesagt, am besten machen wir noch einen Schiedsrichter pro Spielhälfte.
Ich sag dir eins, in zwei Jahren stehen wir hier.
Ein oder zwei für die Torauslinien, wäre vielleicht ganz gut, ja.
Sag's dir, in 2 Jahren stehen wir hier und dann reden wir über irgendeine Fehlentscheidung von dem angesprochenen zusätzlichen 4. oder 5. Linienrichter.
Um zum Punkt zu kommen, Sarum, du schweifst heute ab. Der Schiedsrichter stand sehr gut in dieser Situation, stand 3 oder 4 Meter daneben.
Würde ich auch gar nicht bestreiten.
Strafraum, war auch eine Schiedsrichterentscheidung, also nicht eine Linienrichterentscheidung. Stand direkt daneben, hat auf den Punkt gezeigt, war sich sehr sicher. Und dann nehmen wir das mal so hin und nehmen das als, als Traumstart in einem so wichtigen Spiel für den VfB hin, ne?
Ja, ich glaube, Traumstart beschreibt das perfekt.
Hat ja auch gemerkt dann, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, was das auslöst, ne? Weil in den ersten 30 Minuten war der VfB sehr klar überlegen und muss eigentlich deutlich höher führen als nur 1-0. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Chancen zusammenbekomme, da waren einige dabei. Da gab es vor allen Dingen so eine Phase von 5 Minuten, da gab es 3 oder 4 Riesenchancen. Ja. Da war ein Kopfball von Anwar Adam, der wurde von der Linie gekratzt. Da dachte man schon fast, der ist auch ins Tor getrudelt. Ein Kopfball von Leon Deichmann, der gehalten wurde. Ein Schuss von Lubongo, der geblockt wurde. Dann ein Abschluss von Ziereis. Das war fast die größte Chance für mich, die der Torwart noch gut gehalten hat. Also ja, da musste man wirklich als Zwischenfazit ziehen, dass das 1-0 zu wenig war für den VfB in dem Moment.
Viel zu wenig. Viel zu wenig, aber da kommen wir gleich zu.
Ich sehe deinen Kopf schütteln, du möchtest ja schon noch was einwerfen. Sprich dich aus.
Nee, also es ist einfach, ich meine, wir haben das Ergebnis ja schon genannt, am Ende gewinnt man 2-1, aber ich bin auch ganz ehrlich, diese Chancenverwertung, also wenn man an dem Tag einen anderen Gegner als Bremer SV hat, die ja auch nicht gut dastehen, und die jetzt nicht die Qualität hat, die vielleicht eine andere Mannschaft hat in der Liga, weiß ich nicht, ob das so gut ausgeht am Ende. Weil ich meine, ja, man hat gewonnen, ja, 3 Punkte. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie das Haar in der Suppe suchen, weil für mich ist das nicht nur ein dünnes Haar, diese Chance, sondern das ist ein ganzer Schädel voll Haaren. Und wir reden ja jede Woche drüber, dasselbe. Ich glaube bei einem anderen Gegner an dem Tag hättest du dir damit wieder ins eigene Bein geschossen mit der Chancenverwertung. Aber das ist auch nur meine bescheidene Meinung.
Nö, du hast ja grundsätzlich recht, da musst du mehr draus machen. Da waren wirklich, wirklich gute Chancen dabei. Ich habe jetzt nur die genannt, die innerhalb dieser 5 Minuten waren. Mhm. Da gab es noch eine Doppelchance rund um die 30. Minute, als einmal Taritas frei durch war, an der Fußabwehr gescheitert ist. Und wer hatte die zweite vor?
Das war
in dieser Phase zwischen der 15. und 20. Minute. Das war nach einer Ecke, da kam der Ball wieder rein. Ziereis buxiert ihn aus wenigen Metern zum Tor und der Torwart hält. Was ich meine, war nochmal so 10 Minuten später, da wird Taritas geschickt, ist letztlich frei durch, versucht den Ball ins Tor zu schieben. Fußabwehr vom gegnerischen Torwart. Und da war eine Minute davor oder danach, das habe ich jetzt auch nicht genau im Kopf, hat sich auch nochmal Lubongo auf links durchgesetzt, zurückgelegt auf Demai, der auch aus 10 Metern zum Abschluss kommt und das Tor nicht trifft. Also es war einfach, es war genug da. Ja, der große Kritikpunkt Chancenverwertung. Allerdings, wenn du die Auswärtsleistung des VfB bis jetzt gesehen hast, dann war das ein großer Schritt nach vorne, auch deutlich mehr Torchancen als Positives, was man sich erspielt hat. Und ja, natürlich hast du recht, wenn es am Ende anders ausgeht, dann musst du dich tierisch ärgern, aber so, finde ich, kannst du jetzt erstmal das Positive mitnehmen.
So ist Fußball.
Ja, das Zitat kommt mir doch bekannt vor. Das hat Viktor Skripnik gerade in seiner Endzeit bei Werder Bremen, kurz bevor er freigestellt wurde, sehr oft in der Analyse verwendet. So ist Fußball.
So ist Fußball, ja. Tut mir leid. Finde ich sehr witzig. Ich hab das einfach im Kopf und im Ohr und vor Augen wie Viktor Skripnik. Das ist ja Nostalgie-Moment gerade.
Ja, ist doch schön.
Sehr witzig. Ja, aber man muss fairerweise dazu auch sagen, dass der Bremer SV auch eine passable Chance hatte. Ich glaube, jetzt muss ich gucken, dass ich ihn richtig ausspreche.
Niki Goguatze. Mit zwölf Saisontoren bester Angreifer der Regionalliga Nord.
Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, ich glaube nach einer Ecke oder nach einem Freistoß ist es, liegt er da ganz schön in der Luft. Ich glaube im 16er des VfB ist es und zieht den Ball knapp am Tor vorbei. Das ist jetzt keine hundertprozentige, haben Lars und ich im Vorfeld schon privat drüber gesprochen, aber durchaus eine Chance, die man auf jeden Fall auf seinem Notizzettel aufgeschrieben hat.
Ja, ich glaube, du bringst nicht schlimm die zwei Chancen, die er hatte, gerade ein bisschen durcheinander. Er hatte eine Chance ganz am Anfang, das war dieser Drehschuss, den hast.
Okay.
Das war letztlich keine große Chance, das macht er aber einfach gut, indem er einen Ball aus der Drehung relativ knapp am Tor vorbeisetzt. Und die Chance, die du angesprochen hast, war kurz vor der Halbzeit, ich glaube 44. Minute.
Ah, dann schießt er Peitzmeier. Hält gut. Genau. So.
Relativ weit außen durch, schießt dann aus spitzen Winkel und Johnny Peitzmeier hält natürlich hervorragend.
Überragend.
Mit dem linken Fuß.
Ja. Und danach, ja, zweite Halbzeit, ich glaube die ersten 10, 15 Minuten, starke Phase von Bremer SV.
Ja, tatsächlich bis zur 60. würde ich sagen, völlig anderes Spiel plötzlich. Bremer SV kam sehr gut aus der Kabine, hat direkt in der 46. und 49. zwei gute Chancen gehabt. Dann in der 54. noch ein Riesending, auch wieder Goguatze, in der Hoffnung, dass wir ihn richtig aussprechen. Da macht Nico Kniestock vorher einen Fehler, sodass der frei durchkommt.
Luftloch, glaube ich, hat er geschlagen.
Genau, Luftloch,
ne?
Und macht es dann selber wieder wett, indem er hinterher sprintet und den Schuss, ich glaube sogar noch an den Außenpfosten lenkt. Mhm. Starke Aktion auf jeden Fall dann im Nachhinein. Ja, da traute man so ein bisschen dem Braten nicht von draußen, sag ich mal. Da hast du so eine überlegen geführte erste Halbzeit, du führst 1-0 und dann nimmt das Spiel Anfang der zweiten Halbzeit so eine ganz andere Richtung ein. Da hatte man schon so das Gefühl, jetzt muss der VfB aufpassen. Allerdings muss man auch sagen, nach dieser Chance von Goguatze wurde Oldenburg dann wieder wesentlich stabiler.
Ja, ein bisschen mehr Spielkontrolle und dann in der 69. Minute dann das...
Ab dann wurde es vogelwild.
Ja, wenn man das... War das für dich vogelwild?
Ab dann wurde es kunterbunt.
Da hast du noch ein schönes Wort für uns.
Nicht nur farblich.
Nach einer... ich weiß jetzt gar nicht, wer die Ecke getreten hat beim VfB.
Ecke Taritas?
Genau, der schlägt von rechts die Ecke. Ball segelt durch den 16er, geht aus dem 16er raus Richtung andere Seite. Ich glaube, Lubongo ist es am Ende, der den Ball wieder aufnimmt, wieder zurück in den 16er schlägt, geht wieder durch alle hindurch.
Ja, Ziyech verlängert mit dem Kopf.
Ach so, doch, Ziyech hat verlängert, genau. Und dann ist es Taritas, der eben immer noch auf der Seite war, der den Ball in den Rückraum legt. Ich glaube, so knapp Höhe 5er, ein bisschen, vielleicht aus 7, 8 Meter.
Na, 10 Meter hätte ich gesagt, waren schon.
Ja.
Also ganz, auf jeden Fall, ganz so dicht. Was war schon eine gute Abnahme?
Ja, nee, das ist ohne Frage. Der Ball hoppelt ja auch noch auf diesem ekligen Platz und Anwar Adam steht eben perfekt, kriegt den Ball von Taritas da serviert und haut den schön ins kurze Eck, so halb hoch, ein bisschen hoch und dann, also ich muss sagen, dazu sagen, ich habe das Spiel im Stream verfolgt und weil du es auch nochmal erwähnt hast, was für eine Stimmung da war und auch die Oldenburg-Fans, das war krass, was man im Stream auch von den Mikros mitbekommen hat, wie laut die Oldenburg-Fans waren, auch bei den Toren. Also das war fand ich schon krass und nach dem 2-0 sind da ja auch echt, also auch bei dem einen oder anderen Spieler, dann alle Dämme gebrochen.
Ja.
Alle Deichmänner?
Du bist heute in Form.
Ja,
wie wollen wir es machen, Sarum? Ich würde sagen, wir sprechen jetzt erst noch kurz über Spiel und dann...
Ist fair.
Wobei, Ja, wobei ab jetzt hat das Spiel die Wendung genommen, wo wir eigentlich über diese Aktion sprechen müssen, ne?
Nein, wir können es ja kurz und knackig machen. Wir reden gleich dann nochmal im Detail drüber. Leon Deichmann freut sich seines Lebens über das 2-0, springt an den Zaun bei den Oldenburg-Fans.
Er hat geil gejubelt.
Ja, also
war schön zum Zugucken.
Sah auf jeden Fall gut aus. Auch die Fotos, die es davon gibt, die kann man sich ruhig auch mal in der Timeline posten. Sieht schon gut aus. Nur das Problem ist, der Schiri fand das nicht so toll. Und Deichmann hatte zu dem Zeitpunkt leider schon eine gelbe Karte und ist dann eben mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Ja, und die nächste Aktion hat auch nicht lange auf sich warten lassen, die nächste Gelbaktion. Und das war unser lieber Kollege Nico Kniestock. Ich glaube, weißt du, Minute? Ich glaube,
80. Minute, 80. Einwurf auf Höhe der Mittellinie. Nico Kniestock hat den Ball, hält ihn einen Moment zu lange aus Sicht des Schiedsrichters und kriegt gelb-rot. Mhm. Zur Bewertung, wie gesagt, kommen wir gleich noch. Lass uns erst noch eben das Spiel abrunden, weil wir auch noch eben die Stimme vom Trainer von Dario Fossi einspielen wollen und dann sprechen wir nochmal gesondert über diese beiden gelb-rote Karten. Ja, damit für der VfB die letzten 10 Minuten zu 9. Ab dem Moment war es natürlich, war es eine Abwehrschlacht.
Ich finde das dann immer, man muss dazu auch sagen, zu 9, es waren zu dem Zeitpunkt nur 8 Feldspieler vom VfB auf dem Platz. Ne? Der 9. ist der Torwart.
Das ist korrekt.
Also zu 8 gegen 10 Feldspieler.
Auch nur 10 Feldspieler, wenn du jetzt so rechnest.
Wie bitte?
Bremer SV hat ja auch nur 10
Feldspieler.
Ne? Auf jeden Fall mit 2 Mann weniger in der Schlussphase. Ich sag mal, bis zum 2-1 in der 91. Minute durch Jonas Kühl war halt immer noch dieser Puffer da, dass noch was passieren darf. Dann aber die letzten 5 Minuten, weil es gab 6 Minuten Nachspielzeit, ab dem 2-1, da war nochmal das große Zittern angesagt, da war der VfB auch wirklich mit allen Neunen im Strafraum oder um den Strafraum herum und hat sich in die verschiedenen Flanken und Schüsse geworfen. Das war dann wirklich nochmal so eine richtig, richtig schöne Abwehrschlacht, die am Ende wirklich auch verdient dann belohnt worden ist.
Glückliches Ende. Verdientes Ende, aber auch glückliches Ende.
Ja, aber also wirklich, wenn wir das große Ganze sehen, ein sehr verdienter Sieg.
Deswegen sage ich, ja.
Deswegen wollten wir uns an dieser Stelle, glaube ich, nochmal das kleine Fazit auch von Trainer Dario Fossi anhören.
Es war ein riesiger Schritt für uns, den wir gehen mussten und auch gemacht haben. Heute fand ich uns super stabil. Wir haben das umgesetzt, was wir machen wollten. Wir wollten heute gegen den Ball alles reinhauen, was wir haben. Wir wollten nichts anbrennen lassen und das muss ich sagen, war in der ersten Halbzeit total da. Wir haben sehr leidenschaftlich verteidigt und haben auf die Momente gewartet, die wir gebraucht haben und die hatten wir heute dann ein paar Mal und gehen dann auch zu Recht in Führung. In der zweiten Halbzeit ist der Bremer SV schon mit sehr viel Druck aus der Halbzeit gekommen. Da hatten wir 1-2 brenzlige Situationen, aber wie wir heute verteidigt haben, war heute einfach ausschlaggebend für uns. Mit dem 2-0 ist das Spiel fast durch und dann haben wir uns das Leben natürlich sehr schwer gemacht mit den 2 gelb-roten Karten. Ich glaube, bis dahin hatten wir keine Großchance gegen uns. Ich glaube, es wäre auch so geblieben, aber dann wurde es halt nochmal sehr, sehr spannend. Aber wie diese Mannschaft auch mit 9 Mann dann verteidigt, zeigt, dass sie sehr, sehr willig ist, sehr, sehr da ist. Und jetzt, wie gesagt, das war ein toller, toller Schritt und wir möchten noch einige weitergehen. Dankeschön.
Ja, genau. Und ich finde, dass passt auch einfach zum Spiel. Der VfB war wirklich stabil, wie Dario gesagt hat, und überlegen, bis er sich dann eben, wie er es gesagt hat, das Leben selbst schwer gemacht hat. Und da fangen wir jetzt eben mit dem Torjubel beim 2-0 an. Leon Deichmann, Freund dieses Podcasts, viele Grüße. Kannte die Regel leider nicht. Ich find's menschlich, ich find's fast sympathisch. Aber es gibt nun mal diese Regel, dass man beim Tor nicht auf einen Zaun klettern darf.
Du hast die Regel doch sogar vor dir. Du kannst zitieren.
Tatsächlich heute, wir nehmen wie immer Montag auf, mal rausgesucht. Das ist tatsächlich Regel 12. Das Verlassen des Spielfeldes ist zwar an sich noch kein verwarnungswürdiges Vergehen. Die Spieler sollen aber so rasch wie möglich zurückkehren. Ein Spieler wird verwarnt, selbst wenn das Tor aberkannt wird, wenn er an einem Zaun hochklettert und oder sich den Zuschauern auf eine Weise nähert, die zu einem Sicherheitsproblem führt. Ja, jeder Fußballer und jeder Fußballfan denkt, Mann, oh Mann, oh Mann, wer hat das aufgeschrieben, wer denkt sich das so aus?
Ja,
Fakt ist, der Schiedsrichter hat keinen Fehler begangen, indem er Leon die gelbe Karte gezeigt hat.
Nein. Aber ja, regeltechnisch nicht.
Ja.
Ja, muss man leider so sagen.
Das kann man den Schiedsrichter nicht vorwerfen.
Aber ich weiß nicht. Also,
ja, hau raus.
Was hätte er jetzt nicht sonst was gemacht? Also ich verstehe ja, ich meine, so ein Trikot ausziehen und sowas, ja, ich meine, gut, das weiß jeder und das, keine Ahnung, warum manche Fußballer da irgendwie das Verlangen haben, ihren Astralkörper immer zu zeigen, wenn die irgendwie ein spätes Tor machen oder so. Da finde ich, ist es völlig gerechtfertigt, wenn man da Geld für gibt. Aber bei so einer Aktion, es war das 2-0, es war, wie du schon gesagt hast, eine krasse Stimmung. Fußball, das sind Emotionen und ey, Junge, also er stand da jetzt nicht 30 Sekunden, hat da jeden Fan noch abgeklatscht und hat das Megafon in die Hand genommen und hat irgendwas angestimmt, sondern er stand da eben ein paar Sekunden auf dem Zaun, hat ein bisschen dran gerüttelt, hat sich gefreut und ist dann auch wieder runter. Ich meine, ja, es hat sich am Ende niemand beschwert beim VfB, aber da fehlt mir dann, da werden wir auch dann bei der anderen gelb-roten Karte noch darauf zu sprechen kommen, da fehlt mir dann irgendwie so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, weil wie gesagt, das sind Emotionen und ich meine, stell dir mal, das sollen die mal in Argentinien versuchen, die Regel umzusetzen. Oh, ich weiß auch gar nicht, ob es die da gibt. Aber jetzt
kommst du hier wieder mit Quervergleichen.
Ja, aber also sorry, also da steht alle zwei Sekunden ein Spieler auf dem Zaun in Argentinien. für mich ist das einfach.
Wenn überhaupt Zäune noch stehen zu
den Spielen. Ja, das ist ein anderes Ding. Aber da blutet mir als Fußballer. Ein bisschen martialisch gesagt, dass mir da das Herz blutet, aber ich finde es einfach schade, weil das ist ja wirklich aus der Emotion heraus und es gibt andere Vergehen, da gehe ich mit, da kannst du beim Jubeln völlig gerechtfertigt für gelb geben, aber sowas, da muss man halt, finde ich, einfach die Situation abwägen und ja, es ist regeltechnisch geschützt, die gelb-rote Karte jetzt, aber das ist, ich hab ja gesagt, wie ich dazu stehe, ne? Also von daher.
Ich habe da auch gar nicht so dermaßen viel Widerspruch. Fakt ist, das war eine berechtigte gelb-rote Karte. Und wenn man jetzt ganz gemein ist, aber so gemein wollen wir nicht zu Leon sein, muss man natürlich eigentlich erwarten, dass ein Spieler das vielleicht weiß.
Also ich wusste es, also dazu muss ich sagen.
Wir haben ihn ja bei uns im Podcast gehabt und er hat uns ja erzählt, dass sein Ziel ist, immer pro Saison mindestens ein Tor zu schießen. Das heißt, er hat auch nicht so häufig so einen emotionalen Torjubel als Verteidiger. Und es war absolut geil, ne? Er ist ja also, eigentlich war ja Anwar Adam derjenige, der als erstes als Torschütze Richtung Kurve gelaufen ist.
Der wusste bestimmt von der Regel, deswegen hat er es nicht gemacht.
Aber Leon Deichmann ist mit einem dermaßigen Tempo hinterher gesprintet und dann direkt auf den Zaun gesprungen und hat auch ein bisschen gerüttelt am Zaun, während er mit den Fans gefeiert hat. Also zum Zugucken war das herrlich. Letztlich war es natürlich ja dann irgendwie ein bisschen
ist halt ärgerlich, weil er jetzt nächstes Spiel fehlt. Ne?
Also. Er fehlt gegen Jedlo und hat auch selbst im Gespräch mit uns nach dem Spiel gesagt, ich zitiere, ich glaube, das war das Dümmste, was ich je gemacht habe, aber es ist halt Unwissen. Für das nächste Mal weiß ich es besser. Und ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Er saß dann auch sehr zerknirscht während des Spiels
auf der Bank. Klar.
Und hat natürlich jetzt, ohne dass ich, er hat natürlich echt mitgefiebert, dass das Ding gut ausgeht. Ne? Weil natürlich. Ansonsten als Spieler, ich meine, ohnehin fieberst du mit, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber dann machst du dir natürlich noch mehr Vorwürfe. Ne?
Der ominöse Bärendienst.
Korrekt.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Aber ich habe da, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, hier. Leon, nimm uns das nicht übel, aber es amüsiert mich natürlich ein bisschen. Ich habe zwei Vorschläge zu machen. Erster Vorschlag, wir hoffen ja, dass der VfB das ein oder andere Spiel mehr in nächster Zeit gewinnen wird. Ich finde ja, die Fans sollten als Ritual einführen, nach dieser Aktion immer nach dem Spiel, wenn der VfB gewonnen hat, zu rufen, Deichmann auf den Zaun, Deichmann auf den Zaun, Deichmann, Deichmann, Deichmann auf den Zaun.
Das ist sehr guter Vorschlag.
Zweiter Vorschlag, innerhalb der Mannschaft könnte ihm ja zumindest bis Freitag, wo er nur zugucken muss, gegen den SSV Jedlo als Zaungast betiteln für das Spiel.
Du bist gut aufgelegt heute. Aber der erste Vorschlag, den finde ich sehr gut. Da könnte man eine Petition für auflegen.
Ich hoffe auf Umsetzung. Ja, vielleicht hören das ja genug. Man sollte das umsetzen.
Und sonst musst du einfach zur Not das mal anstimmen.
Ich stelle mich mittendrin, mitten rein. Mit Megafon und Gäppi.
Stichwort Fingerspitzengefühl. Nico Kniestock.
Ja.
Da bist du sogar meiner Meinung.
Da bin ich sowas von deiner Meinung.
Ist ja jetzt nicht so, dass er da 5 Minuten steht und den Einwurf nicht ausführen will.
So.
Ein Wurf.
Und das war auf meiner Seite. Das heißt, 5 Meter dahinter saß ich auf der Sitzplatztribüne. Was mir einfach komplett gefehlt hat in dieser Aktion, war eine Zwischenwarnung des Schiedsrichters. Das heißt also wirklich nochmal eben die Szene beschreiben, 80. Minute, Einwurf, Mittellinie, Nico Kniestock hat den Ball in der Hand Und es war natürlich in dieser Phase so, dass der VfB mit 2-0 Führung und in Unterzahl schon das Spiel ein bisschen verschleppt hat. Ne? Ja. Also der VfB hatte jetzt nicht den Drang, das Spiel mega schnell zu machen. So, Kniestock, Ball in der Hand und hält ihn, lass es 6, 7, 8 Sekunden gewesen sein. Ich weiß es nicht, mitgezählt habe ich nicht.
Ja, das ist aber üblich. Sorry.
Aber es gibt eben nicht, und das ist das, was mir fehlt, dass der Schiedsrichter entweder per Handzeichen oder per Pfiff noch einmal dringlich darauf hinweist, so mit dieser Geste so nach vorne, ausführen, ey, mach.
Ja.
Gab es nicht, hat diese Sekunden abgewartet, dann hat er gepfiffen und direkt zu Gelb-Rot gegriffen. Und das finde ich einfach wirklich, wirklich in dieser Situation übertrieben, ohne Fingerspitzengefühl. Und finde ich wirklich, wirklich gut, dass es letztlich keinen spielentscheidenden Einfluss mehr genommen hat, weil sonst hätte er sich, glaube ich, noch einiges mehr nach Schlusspfiff anhören können.
Aber ich finde, nichtsdestotrotz muss man sagen, dass ich meine, den Nico jetzt trotzdem, also auch gesperrt ist durch diese Aktion. Ja, also
außer Mist.
Kann er wieder umstellen. Der Dario, super.
Ja, genau. Aber
also das ist jetzt keine Kritik an Nico, ne, sondern ganz klar am Schiedsrichter.
Ja, genau. Also das ist wirklich, wirklich ärgerlich, dass jetzt sowohl Leon als auch Nico im Heimspiel gegen Jedlo, das ja nun mit Blick auf die Tabelle, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, auch nochmal von großer Bedeutung ist, fehlen werden, weil du es gerade angesprochen hast. Vielleicht grundsätzlich die Einordnung, weil wir wissen ja nicht, ob unsere Hörerinnen oder Hörer so am Ball sind wie wir. Das war jetzt tatsächlich das erste Spiel, wo mal wieder 20 Spieler vom VfB ohne A-Jugendhilfe im Kader standen. Also das sah schon deutlich besser aus wieder vom Personal. Da ist der ein oder andere noch bei weitem nicht wieder bei 100%. Kleine Randnotiz, Dario hat mir später im Gespräch auch erzählt, dass Leon Deichmann innerhalb der nächsten 5 Minuten ausgewechselt werden sollte, weil er eben nach seinen Schambeinproblemen noch nicht wieder Kraft für 90 Minuten hatte und auch signalisierte hat, dass er langsam raus muss. Das kam dann auch noch dazu. Also da ist der eine oder andere noch nicht wieder bei 100%, aber dass du einfach die Auswahl hast wieder zwischen 20 Spielern, die auch für die Regionalliga Nord eingeplant waren und eben nicht für die A-Jugend eingeplant waren, das ist, finde ich, schon ein großer Unterschied, ja. Und gerade auch in der Schlussphase, die dann so umkämpft war, dass du da eben gestandene Spieler reinbringen kannst und nicht dann einen 18-, 19-Jährigen, der sich da einen hohen Ball nach dem anderen vom Bremer SV ausgesetzt sieht.
Aber wenn du auf den Zaun springen kannst, dann verstehe ich nicht, warum du 5 Minuten später ausgewechselt werden sollst.
Ich Leon. Glaube, wir sprechen so viel über Leon heute, nicht, dass wir nachher noch einen Anruf kriegen. Meine Interpretation ist, er hat vorher signalisiert, dass er raus muss. Da kam das 2-0, da hat er nochmal alle Energie in den Sprint zum Zaun gesteckt. Gleich komme ich raus.
Hast du ihn gut gerettet. Gut gemacht, Lars. Ja. Du hast ja jetzt eben schon angesprochen, mit Blick auf das Spiel gegen Jedlo und auch oft auch danach die Partie gegen den VfB Lübeck, die ja darauf die Woche kommt. Wollen wir einmal einen Blick auf die Liga werfen, wie es so aussieht, weil der VfB natürlich, also man kann jetzt nicht sagen, dass der VfB geklettert ist durch den Sieg. Man steht jetzt bei 11 Punkten, ist aktuell Tabellen-17.
Das hast du gut gerechnet.
Habe ich gut gerechnet, ich weiß. Man ist einen Platz geklettert, hat Todesfelde überholt, die auch bei 11 Punkten stehen. Allgemein muss man sagen, die Plätze unten 15, 16, 17, 18 stehen alle bei 11 Punkten. Danach kommt eine kleine Lücke zum 14. HSV 2, die haben 14 Punkte. Dann kommt der nächste Gegner, Jedlo, mit 15 Punkten auf Platz 13. Und dann kommen 4 Mannschaften mit 16 Punkten. Unter anderem eine davon ist der VfB Lübeck. Muss man auch nochmal erwähnen, Drittliga-Absteiger, bei denen es auch überhaupt nicht läuft aktuell. Wobei man sagen muss, die haben jetzt gegen Emden gewonnen, auch nicht so schlecht. Eng unten, aber trotzdem noch großer Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen.
Und, großer Abstand würde ich jetzt nicht sagen.
Naja, für mich ist alles, was mehr ist als 2 Spiele, ist für mich ein großer Abstand, weil du 2 Spiele erfolgreich bestreiten musst und die anderen müssen die 2 Spiele auf gut Deutsch verkacken. Das ist für mich ein großer Abstand.
Ja, aber es sind 3 Punkte auf den HSV 2, ne? Also es ist
gut. Ja, die habe ich jetzt aus der Rechnung ein bisschen rausgenommen.
Aber so weit sind wir ja noch nicht in der Saison. Also großen Abstand. Das wäre mir jetzt zu weit. Ja. Aber wenn man sich natürlich grundsätzlich die Tabelle anguckt, dann sieht man erstmal, wie extrem wichtig dieser Sieg jetzt am Sonntag war. Exakt. Man stelle sich vor, das hätte der VfB verloren, dann hätte erstens der Bremer SV schon 14 Punkte anstatt 11 und der VfB würde da unten weiterhin mit 8 rumkrebsen.
Es war ein ominöses 6-Punkte-Spiel und jetzt kommt ja eigentlich direkt das nächste.
Darum, da kommen wir am Ende dieser Folge nochmal zu. Du hast dich gerade für etwas qualifiziert, was wir am Ende der Folge nochmal auflösen werden.
Freut euch drauf.
Ja, absolut.
Ich will auch kein zu negatives Bild zeichnen, aber ich meine, das sind ja, wir haben ja das mal so schön gesagt, ich wäre der Mann der Zahlen. Es sind ja schwarz auf weiß, also es sind die Fakten. VfB ist 17. von 18. VfB hat 11 Punkte, das ist mit den vier Mannschaften und es ist am wenigsten. Der VfB hat nach Todesfelde und Norderstedt, die jeweils 12 Tore geschossen haben, die schlechteste Offensive mit nur 16 Treffern. Der VfB hat mit 30 Gegentoren die schlechteste Defensive der Liga. Und ja, man hat gewonnen und das auch super, aber jetzt gegen Jeddelo und auch gegen, je nachdem wie Lübeck jetzt das nächste Spiel bestreitet, das sind auch zwei, wie man so schön sagt, ich weiß, ich habe es eben schon gesagt, aber es sind auch zwei 6-Punkte-Spiele, weil das Mannschaften sind, die direkt bei dir, mit dir da unten im Dunstkreis stehen und ein Unentschied ist da schon, finde ich, fast zu wenig, wenn du da nur unentschieden spielst.
Ja, es besteht ja grundsätzlich kein Zweifel daran, dass das nur der Anfang jetzt gewesen sein konnte. Das muss natürlich jetzt noch einiges hinterher folgen. Dennoch überwiegt ja jetzt erstmal der positive Eindruck vom Wochenende, weil die Suppe, die wurde vorher eingebrockt. Da musst du jetzt dich rauslöffeln. Da kommen wir auch nochmal am Ende. Dann haben wir beide unseres verdient, was wir am Ende dieser Folge machen werden. Ich würde sagen, jetzt erstmal das positive Gefühl aus Bremen mitnehmen. Natürlich ist es bis jetzt eine völlig verkorkste Saison, das wissen auch alle, aber man muss ja jetzt versuchen, mal einen kleinen Lauf zu starten. Und da gilt es jetzt, glaube ich, und das wird auch der Trainer machen, sich erstmal auf das Positive zu konzentrieren, was man jetzt mitnehmen kann, darauf zu hoffen, dass diejenigen, die verletzt und angeschlagen waren, noch fitter werden innerhalb der Trainingswoche, wobei die natürlich relativ kurz ist, wenn man Freitagabend schon wieder gegen Jeddelo spielt. Und dann am besten natürlich nachlegen, ja.
Ich finde auch jetzt mit Blick auf Jeddelo, man kann nur hoffen, dass nicht dieser berühmte Ex-Spieler-Effekt am Freitag eintritt.
Ja, wo ein Ex im Marschwegstadion.
Wollen wir mal hoffen, dass Wegner jetzt nicht seinen inneren CR7 oder Messi channelt und auf einmal aufspielt wie Ronaldo oder Messi in ihrer Prime. Was ja, also, ich meine, der liebe Fußballgott, das ist häufig so.
Also, ich wollte gerade sagen, ehrlicherweise, dieses Tor würde ich callen. Max Wegner betreffend.
Ist das so? Da legst du dich drauf fest.
Das würde ich jetzt ansagen.
Ach Lars.
Der VfB wird hoffentlich mehr Tore schießen, aber Max Wegner wird sein Tor machen.
Da ist sich jemand ziemlich sicher anscheinend. Würdest du auch drauf wetten?
Ja, wir wetten ja hier nicht so.
Wollen wir nicht verherrlichen, ne?
Nee. Okay. Aber Jeddelo wird in Führung gehen durch Max Wegner und der VfB wird gewinnen.
Okay, mit der Prognose wollen wir mal darauf zu sprechen kommen, was du eben schon angeteasert hast. Wir haben heute ja auch einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns. Wie ihr euch vielleicht erinnert, vor einiger Zeit wurde uns angekündigt, dass wir ein Phrasenschwein gespendet bekommen werden, weil Lars und ich ja doch mit der einen oder anderen Phrase immer mal wieder aufwarten.
Was ich mir so gar nicht vorstellen kann, dass das so ist, aber soll scheinbar so sein.
Soll schon mal vorgekommen sein. Und heute ist der großzügige Spender hier, Christian Behrens. Moin Christian.
Moin moin, hallo.
Christian, schön, dass du da bist.
Da stellt sich ja eigentlich direkt die Frage, wie bist du auf die Idee gekommen? Lag es wirklich an unseren abgedroschenen Phrasen?
Ja. Sag das Richtige.
Ich höre euch ja jetzt schon ein bisschen länger und auch einige Freunde von mir. Und ihr habt selber gesagt, bei einigen Gesprächen,
das stimmt,
wir
auch
müssten
wieder, ja,
mal ein Phrasenschwein haben.
Warum? Das warst du.
Und da waren noch ein paar Phrasen dabei. Und da habe ich mir die Gedanken gemacht und dachte, schreibst den Lars mal an und fragst, ob die Jungs ein Phrasenschwein haben möchten.
Ja.
Und ich hoffe, dass es auch ein bisschen Glück bringt für den VfB, also beides.
Ich denke, das hoffen wir alle.
Ich glaube, wir können auf jeden Fall schon mal sagen, überragende Idee.
Überragende Idee. Ich muss auch
gesagt, den Mann müssen wir einladen.
Es ist jetzt auch der erste Schritt getan. Es ist ja oft so, ich habe mir ehrlich gesagt auch immer dann schwer getan, mein Portemonnaie zu erleichtern. Ich meine, hier stand ja auch kein Phrasenschwein, ne? Also, aber jetzt, wo es hier steht, wo man es vor Augen hat und einen mit diesem zuckersüßen Blick anschaut, dass es Geld haben möchte, wenn man mal wieder irgendeine Phrase raushaut, ich glaube, dann wird sich das dann doch relativ schnell füllen.
Absolut. Es heißt Elvis, wie wir gerade gelernt haben. Den Namen werden wir direkt übernehmen.
Einen Ehrenhalten.
Haben vor, wir müssen das dann jetzt nochmal genau planen, das in irgendeiner Form dann auch irgendwie für den guten Zweck zu füllen. Ob wir es jetzt bis zum Ende der laufenden Saison oder bis zum Ende der übernächsten Saison erstmal so weitermachen. Das können wir jetzt noch nicht genau sagen, aber wir werden auf jeden Fall darauf achten und versuchen, uns gegenseitig zu erwischen bei unseren Phrasen. Christian, da stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wie bist du denn zum VfB gekommen? Erzähl mal ein bisschen, wie nah bist du dran und wie ist so deine VfB-Vergangenheit?
Ja, also mein Papa hat in den 70er Jahren beim VfB Oldenburg gespielt, damals zu Donnerspielzeiten, zu den glorreichen Zeiten. Das hat mich natürlich geprägt. Er hat mich damals mit ins Stadion genommen als kleinen Sohn, sage ich mal.
So wie man es macht.
Genau, damals noch vor 18.000 Zuschauern und das hat einen geprägt. Und ja, er hat damals in den 70er zusammen mit Harald Witt, Rudi Hagen, Willi Bilke, Gerold Steindor, Dieter Wedemann etc. gespielt. Rudi Assauer war dabei.
Das also sind die großen Namen des VfB, Zeit. Wenn man da mal in die Vergangenheit geht. Ja.
Er hat auch eine Traditionsmannschaft da mitgespielt und unter anderem gegen VfL Bochum, Borussia Dortmund im DFB-Pokal gespielt. Leider verloren, aber ja, schöne Zeiten. Und ich selber habe dann 92, 93 für die VfB-A-Jung gespielt, wo der VfB ja noch dann auch in der zweiten Liga gespielt hatte. Und ja, da waren wir auch bei jedem Heimspiel dabei, wenn wir nicht selber spielen mussten.
Quasi, du bist quasi die Personifizierung des früheren Erfolges des VfB, wenn man so will.
Ich habe auch
die hier vor uns steht.
Ich höre da so schöne Namen, also die Namen der Spieler, aber auch die Namen der Gegner und heute nichts gegen den Bremer SV, um aktuell zu bleiben, aber das ist dann schon eine Nummer kleiner.
Genau. Ja, ich hoffe, dass unser Elvis auch ein bisschen Glück bringt für die Zukunft und dass der VfB jetzt vielleicht eine kleine Serie starten kann, dass wir da unten rauskommen.
Christian, wenn du schon mal da bist, wir freuen uns natürlich sehr darüber und wirklich tolle Idee mit dem Phrasenschwein. Wie siehst du denn so die aktuelle Saison? Vielleicht so eine kleine Einordnung, wo für dich die größten Probleme liegen und lagen?
Ja, das habt ihr ja ein paar Mal angesprochen, das hat Dario angesprochen, Sebastian Schachten, alle, die hier waren. Die Verletztenanzahl, wer soll das wegstecken? Das steckt kein Bundesliga-Verein weg oder ein Zweitliga-Verein und erst recht nicht in der Regionalliga. Wenn du da über 10 Verletzte über Wochen hast, geht nicht.
Ja, ist auf jeden Fall definitiv schwierig zu verkraften.
Wenn du so viel über den VfB erzählst und selber für den VfB die Schuhe geschnürt hast, gibt es für dich nur den VfB oder ist da auch vielleicht noch irgendwo eine andere Fußballliebe in deinem Herzen versteckt?
Ja, da gucke ich mal hier rüber zu Lars, da haben wir gerade drüber gesprochen. Wir haben einen gemeinsamen Freund, ich sag mal Strutzi.
Und viele Grüße.
Viele Grüße, Strutzi. Und ich bin schwarz-gelb, Borussia Dortmund. Da hat mein Papa mich damals auch mitgenommen, 94. Und da bin ich auch öfter.
Klingt nach einer guten Mischung. Nach einer traditionsreichen Mischung.
Es gibt zwei schlimmere Vereine in Fußball-Deutschland als diese beiden, würde ich behaupten.
Stimmt, der eine fängt mit Eintracht an und hört mit Frankfurt auf.
Sarum, fangen wir damit jetzt nicht an, in diesem schönen Zusammenhang.
Ich habe Frankfurt früher gerne gemocht, aber seitdem ich dich kenne.
Ich möchte aber jetzt gerade an dieser Stelle gar nichts daran ergegnen, weil du hast doch genug Probleme mit deinem Verein.
Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings.
Christian, bevor wir Elvis hier in unseren wöchentlichen Podcast mit aufnehmen, wollen wir natürlich noch von dir wissen, wie geht's denn aus in dieser Spielzeit für den VfB? Hau doch mal eine Prognose raus.
Ich hoffe, dass wir unter die ersten 9 kommen. Also einstellig.
Ich finde, Stand jetzt ist das auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel. Ist noch ein weiter Weg, aber klar, wenn die Mannschaft zu sich findet, dann glauben wir, trauen wir das ihr auf jeden Fall zu. Ne?
Mutige Prognose, aber auch realistisch, würde ich sagen.
Das hoffen wir doch alle, dass das realistisch sein wird in den nächsten Wochen. Christian, ich glaube, einen wolltest du noch grüßen vom VfB, hast du uns im Vorgespräch erzählt, bevor wir uns verabschieden.
Genau, ich möchte Andi Boll grüßen von dieser Stelle. Mit dem habe ich in der A-Jugend des VfB gespielt damals, 92, 93.
Stark.
Und ich wünsche Ihnen alles Gute und wenn er mal Lust hat auf ein Bier, soll er ihm Bescheid sagen. Und ich hoffe, dass wir uns Freitag im Stadion sehen gegen Gedlo.
Du bist da, ja?
Ich bin da.
Ja. Hervorragend.
Natürlich, so was denkst du denn?
So gehört es sich. Ja, wir haben ja jetzt einen Glücksbringer, von daher bin ich da sehr hoffnungsvoll für Freitag.
Kommt er jetzt eigentlich immer mit ins Stadion oder?
Ins Stadion, glaube ich, wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, beim Thema Wurfgeschosse im Stadion könnte dieses ziemlich große Schweinchen vielleicht nicht durch die Kontrolle gehen. Aber wir werden es aufstellen, versprochen. Und wir werden hier dafür sorgen, dass das nach und nach gefüllt wird. Und dann werden wir uns wirklich eine schöne Idee dazu einfallen lassen. Das wird auf jeden Fall irgendwie in Richtung guten Zweck gehen. Und ja. Christian, wir bedanken uns wirklich sehr, dass du die Idee hattest und dass du vorbeigekommen bist. Und ja.
Bleib sportlich, Christian, und natürlich gebührt dir das letzte Wort.
War mir eine Freude, bei euch zu sein. Ich komme gerne irgendwann mal wieder. Also wenn ihr Not am Mann habt.
Haben wir öfter mal.
Ja.
Du bist ja immer im Urlaub.
Ja, du auch.
Ja, okay. Wahrscheinlich haben wir ungefähr die gleiche Zahl an Urlaubstagen, darum würde ich mal vermuten.
Ja, würde ich auch behaupten. Danke, Christian, dass du da warst.
Gerne, alles Gute, ne?
Ciao, ciao. Ciao. Ja, Lars, dann würde ich sagen, leisten wir mal direkt unseren Beitrag. Ich für meinen 6. Ich glaube, ich habe auch, mehr heute gesagt, aber das lassen wir mal außen vor. So viel Geld habe ich heute nicht dabei.
Aber das 6-Punkte-Spiel hast du mindestens 2-mal gesagt.
Und du mit deiner Suppe, die ausgelöffelt werden muss.
Okay, wir starten. Der erste Beitrag für Elvis.
So. Ja, dieser Song, ja, sehr schön, Lars. Der Sound, das Schweinchen hat sich gefreut.
Das Schweinchen wird ja seinen festen Platz hier an unserem Tisch haben.
Und irgendwann werden wir davon vielleicht mehrere Menschen ja auch mit glücklich machen.
Ja, hoffen wir doch mal. Wir denken uns, wie gesagt, was aus.
Und teilen euch das natürlich dann auch mit, wenn wir da eine Lösung gefunden haben.
Absolut.
Lars, ich habe es eben schon angesprochen, wenn man mal noch mal ganz kurz vielleicht einen Blick drauf wirft, jetzt am Freitag Hedelo, darauf die Woche gegen VfB Lübeck, 2 wichtige Spiele.
Und dann übrigens TSV Havelse, letztes Hinrundenspiel.
Letztes Hinrundenspiel gegen den dann, ich vermute mal, immer noch Spitzenreiter. Ja. Und dann ist schon wieder Winterpause, das ging aber irgendwie schnell.
Nee, dann ist noch keine Winterpause, dann ist Hinrundenende, da kommen noch sogar 3 oder 4 Spiele in diesem Jahr, die schon
Ach, die Rückrunde, stimmt, gehören. In der Regionalliga ist das ja die Rückrunde schon, ja.
Muss natürlich dann immer abwarten, was alles stattfinden kann, aber Winterpause ist dann noch nicht.
Also bei Phoenix Lübeck mit Sicherheit nicht.
Ja, da hast du recht. Schöne Grüße auch nach Lübeck. Nein, aber nach Havelse kann man natürlich so eine Art Hinrundenbilanz mal ziehen. Und ja. Wenn man jetzt sieht, der VfB hat 11 Punkte und es sind nur noch 3 Spiele in der Hinrunde, dann sagt das natürlich schon relativ viel. Ja, also Jenlo wird auch das ein sehr, sehr wichtiges Spiel, um einfach mal, ich glaube, es wäre das erste Mal, ja, du bist ganz sicher, es wäre das erste Mal in dieser Saison, dass der VfB 2 Spiele in Folge gewinnt. Und das ist dringend, dringend nötig.
Lars, es war mir wie immer ein Fest mit dir.
Ein inneres Blumenpflücken.
Hoffen wir mal, dass von uns jetzt keiner in den nächsten paar Wochen schon wieder Urlaub hat.
Na, das kriegen wir hin. Ich möchte dich schon mal daran erinnern, dass du zur nächsten Folge genug Kleingeld mitbringst, nach den Eindrücken von heute.
Ja, werde ich dran denken, genug Münzen dabei zu haben. Ihr hört uns dann wie immer nächste Woche wieder, dann mit dem Ergebnis des Freitagsspiels gegen Jedelo. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, wie immer, bleibt sportlich. Ciao.
Ciao, ciao.